all diese Melodie gesungen haben, war es vor 3 Jahren in Indien auf einer ähnlichen Fahrt über den Ganges. Wir hatten eine große Gangesfähre gemietet mit und ungefähr 600 Devotees da drauf gehabt. Und haben dann ungefähr bei Kanai Natai Shala war es, in dem Gebiet sind wir auf einer Gangesfähre gefahren. Wir sind ungefähr 6 Stunden auf dem Ganges gewesen und haben dann irgendwann gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir uns zusammenkommen, zusammensetzen und sitzen. Ich muss euch sagen, als wir dann zusammen gechantet haben, gesungen haben, schnatterte es plötzlich um uns herum. Und wir sahen Delfine, die aus dem Ganges auftauchten und auf der Rückenflosse so mit uns flüsselten, um auf diese Art und Weise in den Genuss dieser wunderschönen Kirtan-Melodie zu kommen. Und die schnatterten vor Begeisterung, schnatter, die schnatter, die schnatter und ließen sich manchmal in den Ganges hineinfallen, um dann bald wieder aufzusteigen, um besser zu hören. Und als wir eben so gefahren sind, habe ich auch gedacht, das hat etwas Ähnliches mit dieser Gangesfahrt zu tun. Es war vielleicht vor etwas mehr als 4 Monaten, als Ram Gopal zu mir kam und sagte, du, ich war gerade mit Wolfgang, der sitzt auch hier, das ist auch eines der Ideengeber, auf der Schlei, es war ein richtig schöner Sturm und wir haben eine sehr schöne Erfahrung gemacht auf dem Meer, eine Erfahrung, wo wir uns ganz und gar abhängig fühlten von Krishna. Es war anscheinend ein richtiger Sturm. Ja. Und ihm ging es, er sagte, können wir nicht, du bist jetzt so viel auf Pilgerreisen gegangen, in so entlegene Flecken der Welt, wie den heiligen Berg Kailash in Tibet, können wir nicht eine Reise, eine Pilgerreise, auch im deutschen Raum machen? Ich sagte, ja, gerne, was hast du für einen Vorschlag? Ich möchte über die Ostsee schippern, sagte Ram Gopal. Und ich sagte, ja, gerne, also mit mir, gerne, wenn es einen spirituellen Rahmen gibt, in dem wir so eine Reise einkleiden können, bin ich gerne mit dabei. Und dann forschte er ein bisschen und kam dann auf dieses Schiff, die Lothlorien. Und wir sprachen dann noch ein paar Mal und dann war die Idee geboren. Wir wollten eine Reise machen und euch einladen zu dieser Reise. Eine Reise, wo wir bewusst einmal aus dem für uns gewohnten Erlebnisraum herausgehen. Also das Land wollten wir verlassen und nicht in der Luft fliegen, sondern im Wasser schwimmen und euch eine Reise anbieten, die vielleicht euch neue Inspirationen gibt im Leben und neue Einsichten, welche euch, sagen wir mal, ermöglicht, ein bisschen mehr in die Tiefe eures Lebens zu schauen, um dort die noch nicht gehobenen Juwelen zu bergen. Die, also Erkenntnisse, die uns lebensbegleitend durch das Leben tragen können. Wir wollten also eine solche Reise anlegen, wo ihr A, euren gewohnten Lebensraum verlässt und B, geschulte Augen bekommt, spirituell geschulte Augen, um tiefer in euch erleben zu schauen. Und so habe ich mich dann vorbereitet. Ich werde ein Seminar geben unter dem Motto, den Ozean des materiellen Daseins überqueren. Ihr wisst, nach der vedischen Ansicht ist die Welt wie ein Sangsara-Ozean, ein Ozean sich wiederholenden Geburten und Toden. Und genauso wie es unzählige Wellen in diesem Ozean gibt, so gibt es in unserem Leben unzählig viele Leben, Lebenswellen. Ne? Du warst nicht immer Johann, sondern bist erst nach einem biologischen Ereignis in diesem Johann-Körper. Aber davor waren schon viele andere Leben, die du bezogen hast. so viele wie Wellen auf einem Ozean. Deswegen also der Ozean von Geburt und Tod, den wollen wir überqueren. Das ist also der Rahmen, in dem diese Reise von uns konzipiert war. Aber ich würde sehr gerne jetzt am Anfang noch gar nicht in das Seminar einsteigen, aber schon gleich, schon auch heute noch. Ich würde ganz gerne euch alle bitten, euch kurz vorzustellen, kurz mit dem Namen, und dann kurz euch zu sagen, in 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sätzen, was ihr mit dieser Reise gerne erreichen möchtet. Das hat zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, dass wir uns untereinander ein bisschen mit Namen ansprechen können und ein bisschen warm werden, wenn ihr so wollt, und ein bisschen, sagen wir mal, aufeinander einstellen. Denn auf dieser Reise sollen ja auch schließlich, sagen wir mal, Bekanntschaften gepflegt werden. Es ist schön, wenn ihr miteinander Austausch pflegt und gar nicht schüchtern versucht, euch kennenzulernen und vielleicht sogar ja, Einsichten und Erkenntnisse von den anderen zu bekommen. Und der zweite Vorteil ist, dass ihr euch vielleicht ein bisschen mehr bewusst werdet, was vielleicht euer Reiseziel sein kann. Diese Reise ist ja zunächst einmal ein bisschen interessant. Wir können nicht genau sagen, wo wir ankommen werden am Tag. Wir haben heute noch diese eine Ausnahme. Heute wollen wir an einen Ort an der dänischen Küste ankommen, wo uns unser dänischer Fanclub begrüßen möchte. Also die Devotees aus Kopenhagen sind eingetroffen. Aber danach werden wir nicht mehr genau planen können. Wir werden dieses Ziel auch nur erreichen mit der Motorenkraft, die im Augenblick läuft. So, es ist also eine Reise ohne, keine Angst, wir müssen am Freitag wohl zurück sein, also irgendwie werden wir das machen, aber wir haben ja nicht so Ziele, wie wir jeden Tag haben. Wir sind auf dem Ozean den ganzen Tag und wir schippern, ohne ankommen zu wollen irgendwo. Also diese Reise muss eine innere Reisequalität haben, wo man innere Reiseziele versucht zu verwirklichen. Ich möchte euch deswegen bitten, euch vielleicht darüber bewusst zu sein. Ich habe schon ganz am Anfang euch gebeten, mir einfach mitzuteilen, was ihr für Erwartungen in diese Reise habt. Vielleicht machen wir eine kleine Runde, oder wenn eine Runde zu formell ist, kann jemand spontan sprechen. Aber bitte versucht, euch in die Gruppe mit einzubringen. Es ist sehr wichtig, diese Reise. Wir sind ja jetzt auf Gedeih und Verderb für 5 Tage an Bord eines kleinen Schiffes. Man kann nicht besonders weit gehen, außer 30 Meter in die eine Richtung und 30 in die andere. Und es ist also gut, dass wir, wenn wir in dieser Zeit nicht versuchen, Beziehungen aus dem Wege zu gehen, es geht so und so schwer, sondern versuchen, uns aufeinander einzustellen. Gut, dann würde ich vorschlagen, vielleicht, wer möchte den Anfang machen? Wie heiße ich? Was sind meine Erwartung oder sagen wir Wünsche für diese Schifffahrt? Auch wenn es nicht total was wird, sagen wir mal, was immer es ist. Vielleicht auch sich mal ausruhen und richtig schön zu rasten. Das haben wir vorhin, habe ich heute gemacht. Ich hatte mit Theo heute zusammen Mittag gegessen und ihm so ein bisschen meine eigenen Eindrücke geschildert und meine eigenen Ideen geschildert. Ja. Bei mir ist es persönlich so, dass ich selber schon viele Pilgerreisen unternommen habe. Reisen, mit denen wo ich ganz gezielt Krishna näher kommen wollte, und Reisen, wo ich mich auch ganz gezielt in sehr ungewöhnliche Umstände hineinbegeben habe. Bei dieser Pilgerreise oder bei dieser Reise ist es für mich sehr interessant, und ich bin sehr, sehr neugierig zu sehen, ob man das, was man auf einer Reise zu einem Ort wie im Himalaya-Gebirge erleben darf, ob man das nicht vielleicht zugänglich macht, auch in Europa und auch in Deutschland. Ich möchte also versuchen, muss ich euch ganz ehrlich sagen, mit eurer Hilfe ein neues Genre zu erzeugen, ein Beitrag in der spirituellen Kultur des suchenden Menschen, der einfach sich auf eine Reise begibt und sich dabei dann öffnet, ohne große Erwartungen, aber öffnet für das, was er vielleicht sonst nicht so wahrnehmen kann in seinem Alltagsleben. Das ist also mein großer Wunsch, und mein zweiter Wunsch ist euch einen Dienst zu erweisen, euch vielleicht durch das, was ich euch vorzutragen habe, jeden Tag so ungefähr 2 Stunden, zum Nachdenken zu bringen. Und ich habe mich entschieden, dass ich das mache, indem ich das euch erzähle, was ich als das bewegendste und das überzeugendste Dokument für eine spirituelle Reise ansehe. Es ist eine alte Geschichte aus einem 500-jährigen Werk, den Brihad Bhagavatamrita. Und ich werde das erzählen, indem ich hier in die Rolle eines vedischen Geschichtenerzählers hineingehe. Und euch dann, ich habe diese Geschichte schon 2-mal erzählt, ich werde dann auch versuchen, ein paar Workshops mit euch zu machen. Wir werden also zusammen auf dem Ozean auf eine Meditationsreise gehen, wo wir richtig im klassischen Sinne meditieren werden. Das ist was ganz, ganz Schönes. Andere Workshops, den ich habe, sind, ich muss mal gucken, ein Kirtan-Workshop. Und dann werden wir Mantren chanten. Oh ja. Wir werden das Mantra zu einer Inkarnation Krishnas chanten, der im Ozean ist, nämlich der Fischinkarnation Matsya. Und wir werden sehen, was passiert. Außerdem habe ich mit Gaura Bhavani gesprochen, die mich sehr oft, oder nicht sehr oft, aber schon einige Male auf Seminaren begleitet hat. Und wir haben so ein paar kleine Überraschungen geplant, die wir aber zu gegebener Zeit aus dem Sack lassen werden. Also Überraschung muss hier Überraschung bleiben. Ich muss jetzt, bevor ich anfange, fragen, ob meine Stimme weit genug trägt. Alexander, hörst du mich da? Sehr gut sogar. Das heißt, ihr Auge und Rahmen gefallen? Ist es laut genug? Mhm. Wolfgang, was hast du vor zu machen? Es geht darum, glaube ich, Luft reinzulassen, oder?
Ja.
Mhm. Das ist Sauerstoff, okay. Das ist immer gut. Ja. So, ich würde mich freuen, wenn ihr alle euch oder mir das Wichtigste gebt, was ihr mir geben könnt, eure Aufmerksamkeit. Wir werden die Tage oder die Zeiten des Seminars täglich bekannt geben. Wir sind so ein bisschen am Schwimmen, was das betrifft. Aber ich denke mal, dass wir morgens eine Session haben nach dem Frühstück und dass wir dann sehen, wie der Tag sich weiterentwickeln kann. Aber das wollen wir noch sehen und lassen wir offen. Ich merke, es sind jetzt 3:45. Ich werde ungefähr 20 Minuten jetzt sprechen. Und dann sehen wir mal. Ram Gopal, wie weit sind wir mit unserer Schifferei? Wir haben noch Zeit, oder?
Ja.
Ja. Ich spüre das auch irgendwie von der Zeitqualität. So, wie es ein Geschichtenerzähler macht, ich werde mich in eine andere Tradition begeben, ich werde mir eine Geschichtenerzählergelande umhängen, so dass ich auch richtig erzählen kann. Für die Zeit, wo ich trage die eigentlich aber jeden Tag, das ist also etwas, ich gelte so als der Geschichtenerzähler, Mönche in Deutschland. Wo immer ich auftauche, habe ich eine Geschichte, mit der ich versuche, die Menschen in eine andere Erlebniswelt zu tragen. Und hier habe ich das auch. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Sadadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Govaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, fängt an in einem Bereich, wo es keine Zeit gibt. Nur in unserer materiellen Welt gibt es Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In der spirituellen Welt gibt es die immerwährende Gegenwart. Und dort fängt diese Geschichte an. Sie handelt von einem großen geweihten Krishnas, der bereits die Befreiung vom materiellen Kreislauf der Geburten und Tode erreicht hat. Sein Name in der spirituellen Welt ist Swarup. Rupa heißt die Form und Swar heißt die ureigene Form. Jeder von uns hat so eine ureigene Form, die nichts mit unserem gegenwärtigen körperlichen Form zu tun hat. Vielleicht sind wir in der spirituellen Welt ein Kuhhirtenjunge oder vielleicht ein Gopi-Mädchen oder ein Baum oder vielleicht sogar ein Stier. Swarup, die eigene Form, hatte dieser große Heilige bereits verwirklicht und er hatte jeden Tag Gemeinschaft mit Krishna. Jeden Morgen ging Swarup von seinem Hause über eine sehr interessante, durch eine sehr interessante Gegend an einem tiefschwarzen Fluss vorbei, an Bäumen, deren Blätter aus Juwelen bestanden, und über den Grund, der aus wunscherfüllenden Juwelen, den Chintamani-Stein, bestand. Als er eines Tages sich wieder auf den Weg zu Krishna machte, den er jeden Morgen ging, und traf er auf dem Wege Srimati Radharani. Radhika ist das weibliche, barmherzige Gegenstück Krishnas. Sehr oft fragen mich Leute, ist Gott männlich oder weiblich? Ich sage immer, beides. Er ist nicht das eine und nicht das andere. Srimati Radharani ist also Krishna, taucht auf als Krishnas engste Beigesellte, ist aber mehr als nur das. Sie ist eine Verkörperung der absoluten Wahrheit, die ewiglich Radha und Krishna sind, um in den Ozean des liebevollen Austausches zu treten. Und dieser Swarup traf also Radharani. Und Radharani sagte zu ihm, Swarup, heute möchte ich, dass du nicht zu Krishna gehst. Heute möchte ich, dass du in die materielle Welt gehst. Swarup war zuerst nicht sehr enthusiastisch. Ich möchte, dass du dort einen Devoti trifft, einen Geweihten, der nach Krishna ruft. der nach Krishna weint, der aber nicht weiß, wie er zu ihm kommen soll oder kann. Und ich möchte, dass du vor ihm erscheinst und ihm Unterweisungen gibst, die es ihm ermöglichen, seine Reise in die spirituelle Welt zu unternehmen. Es heißt, wenn immer der Ruf nach Krishna sehr stark wird, sehr dringlich wird, nicht larig und fahrig, sondern mit einer Dringlichkeit die Lippen und das Herz vor allen Dingen verlässt, dann macht Krishna eine Arrangierung, sodass wir zu ihm kommen können. Wenn aber unser Ruf halbherzig ist, abgelenkt und unehrlich, wird diese Arrangierung lange auf uns warten. So, Radharani, die ewige Mittlerin zwischen dem Lebewesen und Krishna, schickt hier eine befreite Seele in die materielle Welt, um jemand, der noch nicht befreit ist, so wie wir, der noch gebunden ist an einen Körper und an ein Heer von vielen Wünschen, die diesen körperliche Dasein begleitet, Unterweisung zu geben, wie er die Reise in die spirituelle Welt antreten kann. Und der Body, oder sagen wir mal, das Werk, was ich euch jetzt vortragen möchte, ist so wunderbar, weil es genau beschreibt, wie Swarup in die materielle Welt, sagen wir mal, in der materiellen Welt diese Seele, die nach Krishna ruft, trifft und was er ihm für Unterweisung gibt. Diese Unterweisungen sind geeignet, um jeden Einzelnen von euch aus der materiellen Welt in die spirituelle Welt zu geben. Es sind Reisebeschreibungen für die vielleicht nicht die auf die eine oder andere Art und Weise in eurem spirituellen Leben zutreffen werden. Ich habe diese Geschichte erzählt unter christlichen Mönchen. Ich habe sie in Tibet erzählt, den Buddhisten. Und alle bekamen am Ende der Geschichte einen großen Wunsch, ihren eigenen Weg in die spirituelle Welt zu machen. Und ich hoffe, dass ich euch in diesem Wunsch, in diesem von ganzem Herzen kommenden Wunsch, diesen nicht abgelenkten Wunsch, diesen ehrlichen Wunsch bestätigen kann. So, wie genau Swarup in die materielle Welt kommt, erfahren wir hier nicht. Wir werden aber später erfahren, weil er schon mal in die materielle Welt gekommen ist, wie er das macht und wie er das gemacht hat. Was wir hier erfahren ist, Krishna ist die Hauptperson, Swarup ist die nächste, Radharani ist die nächste Hauptperson, Swarup ist die dritte Hauptperson. Wir kriegen am Anfang gleich die vierte Hauptperson dargestellt, die uns repräsentiert. Es ist ein Mensch, wie du und ich, ein Mathura Brahmana, der vor langer Zeit einmal ein Mantra durch seinen Guru bekam. Das heilige Mantra. Er chantete dieses heilige Mantra so ein bisschen halbherzig, wie viele von uns auch, die ihre Mantren haben und ihre Gebete und ihre Spiritualität, aber ein bisschen versandet sind sozusagen. Ihr hattet ja gesagt, ihr wünscht euch einen Antrieb. Er war auf einer Reise, er wusste schon, er will Gottes Verwirklichung, aber ihm fehlte es sehr an verschiedenen Einsichten. Es wird beschrieben, dass er diese Reise durch verschiedene Stationen in Indien machte und unzufrieden in seinem Herz blieb. Er sah verschiedene Methoden und Denksysteme und so weiter, konnte sie aber nicht wirklich auf sich beziehen und behielt diese innere Unzufriedenheit in seinem Herzen. So eines Tages, und da fange ich jetzt mit der Geschichte so richtig an, kommt der Brahmana in Allahabad mit geweihten Krishnas zusammen, die die heiligen Namen des Herrn singen. Und er singt mit ihnen den heiligen Namen und am Abend setzt er sich wieder hin zu seinem Abendgebet, könnte man sagen. Und etwas hat sich verändert. Er spricht sein Mantra, er betet seine Gebete und plötzlich fühlt er sich ergriffen. Und was geschieht ist, dass sich aus der Dunkelheit seines Raumes heraus Lord Shiva manifestiert und ihm sagt: Brahmana, es ist nur noch ganz kurze Zeit, bis dir die Antworten in dein unzufriedenes Herz gegeben werden. Ich weiß, dass du seit langer Zeit dich für spirituelles Leben interessierst und noch immer durstend und unerfüllt bist. Aber die Zeit kommt bald, wo du einen großen, geweihten Krishna treffen wirst. Brahmana, sei nicht traurig. Chante dein Mantra weiter und befolge meine Unterweisung. Geh nach Vrindavan, denn da wird dir großes Glück beschert werden. Und Shiva verschwindet wieder. Der Brahmana ist begeistert. Endlich ist mal was geschehen. Sein Leben ist nicht mehr so trocken. Und so weiter. Und er hat nur noch diesen einen Wunsch. Ich gehe nach Mathura, nach Vrindavan. Vrindavan. Mathura ist eine andere Bezeichnung. Denn dort wird mir großes Glück geschehen. Er geht hin, kommt am Abend, nach einer Woche, an einen Fluss, einen bläulich-schwarzen Fluss, der sich da so längs schlängelt, und hört plötzlich aus einem Waldhain am Ufer des Flusses ein Schluchzen, ein Weinen. Er geht dem Weinen nach, geht so durch den Wald hindurch und sieht auf einer Lichtung eine Persönlichkeit, wie er sie noch nie zuvor gesehen hat. Es ist sieht aus wie ein Mensch, aber er hat um sich herum ein Lichtglanz, ein Leuchtglanz. Sein Körper hat eine goldene Ausstrahlung, wie eine Sonne, und er weint. Sein ganzer Körper ist geschüttelt von Weinen. Aber es ist kein trauriges Weinen und kein mentales Weinen, sondern ein richtiges Weinen, was ihn richtig durcheinander rüttelt. Es geht nahe zu dieser Person hin und sieht, dass es Tränen sind, aber Tränen der ekstatischen Glückseligkeit. Und er ist total verwundert. Er sagt: Darf ich kurz stören? Wer bist du? Und in diesem Augenblick schlägt Swarup die Augen das erste Mal auf. Und er sieht den Brahmana vor sich stehen. Und er weiß sofort, dass das derjenige ist, den er unterweisen soll auf seiner Rückreise in die spirituelle Welt. Es ist schwierig für uns vorzustellen. Swarup ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Außerirdischer. Er ist nicht mehr von dieser materiellen Ebene. Er ist eine befreite Seele und er sieht da einen Menschen in Fleisch und Blut vor sich und erkennt die Zweifeln, die Verwehrnisse und so weiter, die den plagen. Und Swarup sagt: Mein Name ist Gop Kumar. Er sagt nicht seinen Namen in der spirituellen Welt. Oder, so sagt er, so hieß ich einmal, als ich noch in dieser Welt war. Ich werde in diesem Namen zu dir sprechen. Denn ich werde dir meine Geschichte erzählen, wie ich die materielle Welt verlassen habe und in die spirituelle Welt aufgebrochen bin. Und dann sagt Gop Kumar etwas sehr Wichtiges. Ich nenne ihn jetzt auch Gop Kumar. Eigentlich spricht man in spirituellen Kreisen niemals über sich selber. Denn wenn man über sich selber spricht, könnte es sein, dass Stolz und Eitelkeit einen überfällt. Aber ich werde in diesem einen Fall eine Ausnahme machen und meinen eigenen Erfahrungsbericht besprechen, sodass du sehen kannst, an meinem Beispiel, wie man die einzelnen Hindernisse auf dem Weg zur spirituellen Welt überqueren kann. Also wir haben jetzt drei Geschichten in der Geschichte. Hoffentlich haben sich noch nicht manche von euch ausgeschaltet. Die erste ist in der spirituellen Welt. Die zweite betrifft den Suchenden in der materiellen Welt. Und die dritte betrifft die Geschichte, wie ein Lebewesen aus der spirituellen Welt, Swarup, in die materielle Welt kommt und den Suchenden in der materiellen Welt auffindet und auftrifft und ihn jetzt zu unterweisen beginnt auf seiner spirituellen Reise. Im Srimad Bhagavatam finden wir von dieser Geschichte, die ich euch erzählen möchte, etwas Gleiches sozusagen. Dort finden wir nämlich, wie der große Narada Muni seine eigene Lebensgeschichte seinem Schüler Vyasadeva erzählt, um Vyasadeva zu helfen, spirituelle Fortschritte zu machen. Ist es nicht so oft auch euer Anliegen, wenn ihr jemanden trifft, der euch beeindruckt, dann fragt ihr, wie ist es denn bei dir gegangen? Wie hast du die Hindernisse überwinden können? Erzähl mir etwas, was Fleisch und Blut hat, so wie ich selber. Etwas aus deinem Leben, deine Erfahrungen, deine Vorgehensweisen und so weiter. Und genau das will jetzt Gopkumar machen. Er will erzählen, wie er selber sich einst fühlte wie der Brahmana, unzufrieden, auf der Suche, aber ohne Tiefe, ohne wirkliche Unterweisungen. Hier fängt die Geschichte des Gopkumars an. Bitte hört sehr genau, denn es könnte euer Leben verändern und ihr könntet vielleicht auch den Weg des Gopkumars gehen in eurem Leben. Gopkumar beschreibt, dass er einst ein Kuhhirtenjunge war, der in der Nähe von der Stadt Govardhan geboren wurde. Und jeden Tag war Gopkumar rausgegangen auf die Weide mit den Kühen, die er gehütet hatte. Und jeden Tag aufs Neue hatte er mit den Kuhhirtenjungen einen Brahmana gesehen, also sagen wir, einen alten Herrn gesehen, der in schierer Verzückung da saß und strahlte und lächelte und manchmal weinte. Gopkumar war an dem alten Herrn vorbeigegangen. Manchmal hatte er mit seinen Freunden ein Glas Milch da hergestellt. Hat es dankend angenommen. Und eines Tages nun war Folgendes geschehen. Der alte Herr sagte, Gopkumar, es ist an der Zeit, dass du das heilige Mantra erfährst und Einweihung nimmst. Geh schnell, mein Junge, und nimm dein Bad in der Yamuna. Und wenn du sauber bist, gebe ich dir das heilige Mantra. Daraufhin war Gopkumar losgegangen. Er hatte sich gesagt, schön, eine Einweihung ist immer gut. Er hatte nichts Besonderes damit verbunden. War in die Yamuna gegangen, hatte gebadet und war zurückgekommen. Und sein spiritueller Meister, wir werden später noch hören, wer das ist, der wird noch mehrere Male auftreten, auf höchst mystische Art und Weise. Sein spiritueller Meister hatte gesagt, setz dich hin, und hatte ihm das heilige Mantra offenbart. Dieses Mantra werde ich euch auch einmal sagen während der Schiffsreise. Aber ich werde einen Zeitpunkt aussuchen, an dem die meisten von euch müde sein werden und nicht mehr genau zuhören. Denn dieses Mantra ist sehr, sehr heilig. Und ich werde es ganz geschickt einbauen. Denn wenn ich es ganz explizit erklären würde, würde das einer Einweihung gleichkommen, zu der das stellt sich nicht auf dieser Schiffsreise die Frage Einweihung oder Nicht-Einweihung. Ihr sollt erstmal die Geschichte hören. Dieser ältere Herr, dieser Guru, gibt also dem Gopkumar die Einweihung und fängt an, über das Mantra und die Herrlichkeiten des Mantras zu sprechen. Er sagt, dieses Mantra ist Gott selber. Wenn du es richtig chantest, wird Gott in deinem Herzen erscheinen, auf dem Lotus deines Herzens. Er fängt mehr und mehr an zu erzählen, kommt so in Ekstase und so in Fahrt sozusagen, dass er schließlich nicht mehr weitersprechen kann. Die Stimme verschlägt es ihm, es verschlägt ihm die Stimme und er sinkt ohnmächtig um. Nach ungefähr 10 Minuten wacht er aus der Ekstase auf, schaut sich seinen Schüler an, der äußerst verwirrt ist, geht ja alles sehr schnell, Und ist sehr beschämt, dass er in Ekstase gefallen ist. Fängt an zu weinen vor Beschämung und steht dann abrupt auf und läuft in die Büsche von Vrindavan und verschwindet. Gokumar sieht ihn die nächsten Tage nicht wieder. Er versucht ihn zu suchen, schließlich will er auch noch die Unterweisung zu Ende lesen, wie eine Gebrauchsanweisung für das Mantram. Stellt euch mal vor, ihr würdet ein Aiva Mini C Digital Redshift Search Recorder bekommen und dann würdet ihr die Gebrauchsanweisung nur halb haben. Das würde ein gewisses Gefühl des Mangels zu lassen. Ich kann das nicht richtig anwenden, das Aiva Shift Reach Mini Disk Super Ding da. Nicht? So muss es auch Gokumar gefühlt haben. Er hatte das Mantram bekommen, aber nicht die Unterweisung, nicht ganz die Unterweisung, wie er es schalten sollte. Die Gebrauchsanweisung war unvollständig. So suchte die nächsten Tage noch seinen Guru, aber gab es irgendwann auch. Der war weg, der war so bewegt anscheinend. Naja. Gokumar beschreibt dann seinem Schüler, dem Mathura Brahmana, ich werde diesen immer den Mathura Brahmana nennen, und sagt, ich merkte, dass dieses Mantra eine unglaubliche Kraft hatte. Jemand von euch sprach darüber, wie er sich wünschte, zur inneren Ruhe zu kommen. Gokumar chantete das Mantra und kam bald zur inneren Ruhe. Es geschah jedoch noch etwas anderes in ihm, was bei denjenigen geschieht, die ein heiliges Mantra chanten. Er merkte plötzlich, dass ihm seine Lebensumstände, für die er gesorgt hatte, wo er glücklich und leidend wurde, nicht mehr so wichtig vorkam. Ihm erschien sein bisheriges Leben als nicht mehr so wichtig. Er spürte in seinem Herzen den großen Wunsch, aufzubrechen und tatsächlich die Dinge, die essentiell sind in seinem Leben, aufzuspüren und zu erkunden. Gokumar spürte das, was ein Mensch, der den spirituellen Weg beschreitet, unbedingt spüren muss, nämlich eine gewisse Loslösung von den unwichtigen und nichtigen Dingen dieser Welt. Du kannst nicht versuchen, Krishna mit der einen Hand zu Gott mit der, in die eine Hand zu nehmen und die Welt in die andere. Eine sehr schöne Sonnenbrille. Es ist jetzt keine andere Werbung zu dieser schönen Sonnenbrille, aber es geht um ein Symbol. Du kannst nicht Gott in der einen Hand, die Welt versuchen in der einen Hand zu haben und in großem Maße zu genießen wollen und in der anderen Hand versuchen, hohe spirituelle Erkenntnisse zu machen. Das geht nicht zusammen. Das ist so wie Feuer und Wasser, die sich gegenseitig aufheben. So, Gokumar spürte also in seinem Herzen den großen Wunsch, sich von der Welt der Nichtigkeiten zu befreien und auf eine Reise zu geben. Eine Reise, mit der er versuchen wollte, den Herrn seines Herzens zu finden. Gokumars Reise fängt an dieser Stelle an, wo das heilige Mantra chantet. Er hat zwar noch kein großes Wissen, die Unterweisung ist nur halb gesprochen worden, aber Gokumar spürt in sich das, was, glaube ich, alle von euch auch schon in gewisser Weise spüren. Nämlich ein Wunsch, sich nicht mehr mit Nichtigkeiten im Leben zu befassen, wie die Kindermenschen das tun, sondern den großen Wunsch, spirituelle Erkenntnisse zu suchen. Und da, an dieser Stelle, möchte ich erstmal aufhören zu reden mit der Geschichte. Ich bin jetzt nicht mehr der Geschichtenerzähler. Das wollte ich euch zur weil ich nicht zu lange euch sitzen lassen möchte. Wir haben jetzt 1,5 Stunden gesprochen. Ich habe eine total gute Idee. Wir haben im Eschi nur 1 Stunde und 10 Minuten gesprochen.
Könnt ihr der Geschichte folgen? Für mich ist es ein bisschen schwierig reinzukommen. Ihr merkt, wie ich versuche reinzukommen. Aber mein feinstofflicher Leib ist noch ganz schön in der Welt. Also ich versuche mich noch einzubändern. Ich habe heute meine Aufgabe nicht so gut gemacht, wie ich hoffe zu machen. Aber ich möchte sehen, habt ihr irgendwelche Fragen zu dem, was ich gesagt habe? Ist euch die Rahmenhandlung klar geworden? Es ist sehr schwierig, die 3 Geschichten in der Geschichte, das ist ganz schön viel, aber ich glaube, ihr seht ja viele Filme und so, da geht auch manchmal sich das in verspricht es interessant zu werden. Günther, ja.
Der Aussage hinter einem Hand das Göttliche, hinter einem Hand das Weltliche geht nicht zusammen. Also wenn man das Weltliche so nimmt, dass man also seine die weltlichen Freuden genießt und da die Göttliche, das geht nicht zusammen. Aber man müsste dann das, was man in der Hand hat, das Weltliche verändern.
Ja. Ja, ich finde es sehr, sehr schön, was...
Ja, weil das andere selbst, weil es
leichter
ist,
ne? Ja, es ist sehr wichtig, ich möchte das Thema, was... Also ich glaube, ihr versteht, was wir machen. Wir haben jetzt die Geschichte gehabt, jetzt ist so eine Frage- und Antwort-Session dazu. Ja, das machen wir immer... Und Günther hat jetzt eine sehr wichtige Frage gestellt, oder einen Punkt aufgebracht, den rechten Umgang mit der Welt. Denn wie ist der rechte Umgang mit der Welt, sodass die spirituelle Reise gemacht wird? Ich glaube, dass diese Frage uns alle berühren wird, denn wir werden wieder in die Welt zurückgehen. Manche von uns werden studieren vielleicht, andere... Gora Bhavani wird managen, dass die Telefonleitungen nur so krachen. Manche von uns haben in der Vedenakademie viel Arbeit und so weiter. Es ist sehr wichtig für einen Menschen, der spirituelles Leben in dieser Welt versucht auszuüben, dass er den richtigen Umgang mit der Welt lernt. Denn der falsche Umgang mit der Welt kann einen Menschen durchaus zum Stolpern bringen. Der falsche Umgang mit der Welt kann dafür sorgen, dass er für ein ganzes Leben versucht, Wünschen nachzujagen, die er nicht erfüllen kann. Falscher Umgang mit der Welt kann zu großen Anhaftungen führen, zu Verstrickungen, zu Arbeit, dass einem der Schaum vor dem Mund steht und so weiter. Der falsche Umgang mit der Welt rafft viele Leute, die in dieser Welt sind, dahin. Ein richtiger Umgang mit der Welt aus unserer Sicht, aus der Sicht der Tradition der Vaishnavas ist, diese Welt zu sehen als eine Energie Gottes, die man einsetzen kann, um den höchsten Herrn damit einen Dienst zu erweisen. Es gibt 2 Arten von Diensten. Dienste, die direkt ausgeführt werden und Dienste, die direkt indirekt ausgeführt werden. Das heißt, indirekte Dienste sind diese Dinge, die meinen Körper betreffen. Ich muss den Körper gesund erhalten, die meine Gedanken betreffen. Ich muss meinen Gedankenhorizont erweitern, Dinge wie Erinnerung und Schulung der Intelligenz praktizieren. Und ich brauche auch soziale Kontakte in dieser Welt. Ein spiritueller Mensch wird den Körper, den Geist und seine sozialen Kontakte so einrichten, dass es ihm hilft, auf seinem Wege Gottes Verwirklichung zu erlangen. Während sich ein unintelligenter Mensch versucht, ohne Gott auf diese Energie zu stürzen und sich somit an der materiellen Energie anfangen wird zu schneiden auf die eine Weise. Prabhupada hat über den richtigen Gebrauch mit der Welt oder von dem richtigen Gebrauch der Welt so gesprochen. Er hat gesagt, die Welt ist genau wie ein Messer. Die ist weder gut noch schlecht. Erst der Umgang oder der Gebrauch dieses Messers bringt ein gutes oder schlechtes Ergebnis. Du kannst zum Beispiel ein Messer nehmen und damit Gemüse schneiden und so weiter. Ich kann das gleiche Messer nehmen und es jemanden 5 cm über den Bauchnabel in den Bauch rammen. Das Messer ist nicht gut oder nicht schlecht. Der Gebrauch ist, macht es da gut oder schlecht. So ist auch die Welt letztendlich nicht gut und nicht schlecht. Es gibt weder gut noch schlecht in dieser Welt. Es gibt eine Energie, die aber auf die eine oder andere Art und Weise wirken kann, je nachdem, wie man damit umgeht. Doch dieser wichtige Punkt, und auf den möchte ich gerne nochmal zu rechnen kommen, hatte gesagt, du kannst nicht die Welt in der einen Hand und in der anderen Hand Krishna. Du hast ja das Kassettengerät weggetan. Damit ist Folgendes gemeint, und ich möchte euch sehr genau bitten, hier zuzuhören. Wenn du nach Osten gehst, kannst du nicht das Ziel im Osten erlangen, indem du nach Westen gehst. Das geht nicht. So kannst du auch nicht spirituelles Leben und Materialismus pflegen. Das machen viele Menschen, die spirituelles Leben erlangen möchten, verkehrt. Die wollen beides und können keines erreichen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich darüber bewusst wird. Spirituelles Leben bedeutet, Zuflucht bei Krishna zu suchen, Krishna näher zu kommen, Krishna zu erfreuen, und materielles Leben bedeutet, Zuflucht bei den eigenen Wünschen zu suchen, sich selber zu erfreuen, selber zu genießen. Spirituelles Leben bedeutet, dein Wille geschehe, und materielles Leben bedeutet, mein Wille geschehe. Um es mal ganz einfach in Deutsch, wir sind ja hier, haben so einen Hamburger Akzent hier drin, zu sagen. Viele Leute im spirituellen Leben verstehen das nicht, diesen Unterschied. Viele Hare Krishnas verstehen das auch nicht. Die versuchen im Krishna-Bewusstsein auch ihre eigene Agenda zu erfüllen und merken, dass es ihnen an entscheidenden Verwirklichungen fehlt. Ich möchte euch zum Abschluss eine Geschichte erzählen über Draupadi. Das ist aus dem Mahabharata. Draupadi wurde in einem Würfelspiel als Einsatz verloren. Die Leute, die sie gewonnen hatten, waren Schurken, die Draupadi und ihre Ehemänner öffentlich demütigen wollten und somit nach dem Motto, das ist jetzt unsere Draupadi, mit ihr verfahren wollten, wie sie es dachten. Sie wollten sie ausziehen, denn sie hatte einen unglaublich schönen Körper. Sie war eine Prinzessin in der Öffentlichkeit. So, sie ging und dann den Stoff von ihrem Körper wegziehen. Gnadenlos. Sie weinte und versuchte festzuhalten, aber diese Schurken kam ihre Entlösung immer näher. Schließlich, in allerletzter Sekunde, als es fast soweit war, dass sie gedemütigt wurde und ihre Ehemänner in der Öffentlichkeit, erschien Krishna und ließ aus seiner Hand eine unbegrenzte Menge Sari-Material hervorgehen. Da gibt es viele Bilder, vielleicht haben wir so ein Bild auch hier aufgehängt. Glaube ich nicht. Nein? Und Krishna kleidete sie also mit dem Krishna-Sari ein. So, nachdem das geschehen war, kam Draupadi völlig tränenüberstürzt zu Krishna und sagte, mein lieber Herr, ich habe eine Frage an dich. Warum hast du so lange gebraucht? Draupadi sagte nicht, danke, dass du mich gerettet hast, Strupper, die sagte, warum hast du so lange gemacht? Warum hast du so lange auf dich warten gelassen? Du wolltest mir doch helfen. Warum erst in allerletzter Sekunde? Wenn du doch helfen wolltest, warum denn nicht gleich am Anfang? Irgendwie, du hättest erscheinen können und alle Leute mit einer Handbewegung auf eine Wolke transportieren können oder irgendwas. Warum hast du jetzt in letzter Sekunde eingegriffen? Und Krishna sagte, Draupadi, hör sehr genau zu, denn diese Antwort ist sehr wichtig für dein Leben. Als die Schurken anfingen, am Anfang dir zuzusetzen, da hast du gerufen, oh, Großvater Bhishma, du bist der Ahnherr der Kuru-Dynastie. Warum kannst du dieses Ungerecht zulassen? Stimmt das, Draupadi? Ja, sagte Draupadi. Du hast nicht nach mir gerufen. Du hast nach einem großen Politiker gerufen. Bhishma. Ich habe gedacht, dann will ich doch mich nicht aufdrängen. Dann soll Bhishma helfen. Bhishma konnte aber nicht helfen und er drehte sich einfach ab. Als nächstes hast du gesagt, helf mir, kann mir denn irgendjemand helfen, und dich an Dronacharya gewandt. Stimmt das, Draupadi? Oh ja, sagte Draupadi. Da habe ich auch gedacht, ich will mich nicht einmischen. Erst als du am Ende gerufen hast, hey Govinda, hey Gopal, als du nach mir gerufen hast, habe ich gedacht, jetzt bin ich ja gerufen und bin gekommen. So ist Krishna. Krishna fängt erst an, direkt, das heißt ganz direkt, in unser Leben einzugreifen. Wenn wir ernsthaft nach ihm rufen und nicht nach der Welt rufen und den vielen Autoritäten und Angelegenheiten und so weiter dieser Welt. Das müssen wir lernen, nach Krishna mal zu rufen. Nicht nach dem Fernsehen, nicht nach der deutschen Politik, nicht nach einem tollen Ehemann oder einer tollen Ehefrau. Das ist alles wichtig, das hat alles seinen Platz, Günther. Aber wenn du wirklich spirituelles Leben willst, dann ist dazu eine Einpünktlichkeit des Geistes nötig, weil sich Krishna nicht aufdrängt und uns die Freiheit lässt, so zu agieren, wie wir es für richtig halten und wie wir es wollen. Gokumar, das werden wir merken, fängt an, so ein bisschen zerstreut und mit halben Unterweisungen auf seinem spirituellen Weg. Und Gokumar kommt nachher in eine gewisse Schwierigkeit. Die Welt wird ganz schön dicht an ihn herankommen. Ihr werdet das noch sehen, mehrere Male. Bis Gokumar nur noch den einen Wunsch hat, zu Krishna zu kommen. Diesen einen Wunsch, das heißt die Bündelung des Wünsches, ist das Ziel des spirituellen Lebens. Die meisten von uns sind so zerstreut und deswegen ist unser Leben zerstreut. Wenn wir aber den einen Wunsch haben, uns auf eine Sache richten können, auf unsere Sache richten können, dann werden wir dort sehr, sehr erfolgreich werden. Ich habe auf der Bühne, ich war ja jetzt auf einem großen Rockkonzert und irgendwie habe ich das so an mich, dass immer die Rockstars zu mir kommen wollen und die treffe ich dann. Ich bin irgendwie so, vielleicht weil ich auch gerne singe und so. Und habe mit vielen Leuten gesprochen. Die das erfolgreich machen, ihre Sache, haben sich einfach auf einem Leben gesagt, in einem Stadium ihres Lebens gesagt, das mache ich jetzt. Was das? So ist es auch im spirituellen Leben. An dem Punkt, wo du dir sagst, das mache ich jetzt, wirst du aus dem Mittelmuff, das ist ein Hamburger Deutsch, also aus dem Mittelmuff des spirituellen Lebens herauskommen und dein Weg wird sehr, sehr scharf und sehr akzentuiert werden. Das heißt nicht, dass du die Welt dann fallen lässt. Du wirst weiterhin noch eine Sonnenbrille tragen und weiterhin vielleicht mit dem Auto fahren. Aber du benutzt es für dein Ziel und nicht mehr in zerstreuter Art und Weise, wie man es vorher gemacht hat. Für dein spirituelles Ziel. Du benutzt das Messer, um damit ein Gemüse für Krishna anzurichten. Sehr guter Punkt, den Günther gemacht hat. Gut. Wir hatten gestern angefangen, die Geschichte von Gop Kumars Reise in die spirituelle Welt zu hören und werden kurz nochmal eine Zusammenfassung geben. Gop Kumar hatte eine selber diese Reise bereits hinter sich gebracht und war eine befreite Seele, die auch einen anderen Namen bekam, Swarup. Er lebte in der spirituellen Welt als ewiger Diener Krishnas, wurde dann aber von Bhakti Devi oder Srimati Radharani persönlich gebeten, wieder in die Welt zurückzukommen, um dort jemandem zu helfen, der auf dem Wege zurück zu Krishna war. Dieser Person war jemand, der wohl ein Mantra chantete, aber ein bisschen den Geschmack verloren hatte und ein bisschen, ja, sich wirklich gesehnt hatte nach einer Erkenntnis Gottes. Und er war eines Tages, in Varanasi war es, mit Lord Shiva zusammengetroffen, der ihm geholfen hatte, indem er ihm den Tipp gab, nach Mathura Vrindavan zu gehen. So als dieser Mathura Brahmana, so werden wir ihn nennen, nach Vrindavan zur Yamuna kam, traf er in einem Hain, einem Waldhain, Gop Kumar, der dort schon auf ihn wartete. Und Gop Kumar beschloss, dem Mathura Brahmana zu helfen, indem er ihm seine eigene Lebens- oder Werdensgeschichte, könnte man sagen, erzählte. Gop Kumar hatte angefangen zu erzählen, dass er einst im Wald von Vrindavan am Govardhan-Hügel war und dort einen großen Weisen getroffen hatte, der ihm die Einweihung in das Gopal Gayatri Mantra gegeben hatte. Und Gop Kumar hatte versucht, mehr über das Chanten dieses Mantras in Erfahrung zu bringen, doch sein Guru war bei der Einweihung in eine solche Ekstase gefallen, dass er nicht die Unterweisung zu Ende führen konnte. Er war einfach umgefallen und war dann schüchtern im Wald von Vrindavan verschwunden. Hare Krishna. So fing also Gop Kumars Reise an, ohne richtige Unterweisung zu haben, ohne große spirituelle Kenntnisse zu haben. Er machte sich auf den Weg. Eines Tages, wir hatten noch eins gesagt, Gop Kumar hatte durch das Chanten, auch das Unam dieses Mantras, ein starkes Gefühl der Vairagya oder Loslösung von der Welt entwickelt und in ihm kam der Sinn auf, nach Höheren zu trachten, und so ging er eines Tages zur Yamuna herunter. Und er ging ein bisschen weiter, als er sonst gegangen war, und sah plötzlich einen Brahmana. Dieser Brahmana hatte ein kleines Kästchen, ungefähr so wie dieses Kästchen auf dem Gornitai-Stand. Und in dem Kästchen hatte er ein Shalagram Shila. Wisst ihr, was ein Shalagram Shila ist? Shalagram Shila, das haben Johann und ich auf unserer letzten gemeinsamen Pilgerreise im heiligen Gandaki-Tal in Nepal gesehen. Das ist die Gandaki fließt am Annapurna-Gebirgsmassiv vorbei. Und das heißt, dass zur Neumondzeit von den Höhlen des Annapurnas runde, schwarze Steine herunterkommen und sich im Gandaki-Fluss manifestieren. Diese Shalagram-Shilas sind besondere Steine. Es sind die Vishnu-Steine. Sind dort, wo sich Krishna kann sich in vielen manifestieren. Im Feuer kann er sich manifestieren. im Heiligen Namen natürlich, im Srimad Bhagavatam, aber ganz besonders in den Shalagram Shilas. Es gibt eine Methode, Shalagram Shilas zu bekommen. Du gehst noch ein bisschen weiter, als wir gegangen sind. Wir sind bis nach Muktinath gegangen, ungefähr 2-3 Kilometer bergauf in die Bergeinsamkeit befindet sich der Damodarkund, ein See. Und was man geht dort mit einem goldenen Teller rein, es ist ziemlich kalt, wirft ein paar schöne Blumen in den Kund und ruft nach dem Namen Krishnas, der einem besonders im Herzen ist. Mukunda, Damoda, Krishna. Und dann, das passiert tatsächlich, dann sammeln sich auf dem Teller, den man so ein bisschen unter Wasser hält, plötzlich diese Vishnu-Steine, diese Krishna-Steine. Oh, das war jetzt der Mukunda-Stein. Dann sagt man, Damoda. Dann kommt der Damoda-Stein. Es ist wirklich eines dieser, sagen wir mal, wenn das Spirituelle die materielle Welt berührt, gibt es den Bereich des Irrationalen. Das, was man sich nicht mit Logik mehr erklären kann. Versteht ihr das? Wenn das Virtuelle die materielle Dimension berührt, gibt es das, was man sich nicht mehr mit der Logik erklären kann. Das ist auch, wenn man den heiligen Namen des Herrn chantet, wie wir eben gechantet haben, dann gibt es Gefühle und zum Teil Verwirklichung der Gottesnähe, die man sich nicht mehr durch weltliche Psychologie erklären kann. Die Wissenschaftler sagen, ja, ihr chantet, es gibt einen gewissen Sauerstoffmangel da oben. Und dann durch den Sauerstoffmangel herbeigeführt, gibt es eine Ausschüttung von bestimmten Endokrinen in die Blutbahn. Und das kitzelt eure Gehirnzellen an, sodass ihr euch Krishna näher glaubt. Hare Krishna. Anita ist schockiert. Nein. Wenn das Zelten erklingt und im Bewusstsein wahrgenommen wird, dann kommt es zu einem Bereich, einem spirituellen Bereich, wo materielle Logik einfach passen muss und sagen kann, das können wir nicht erklären. Und eines dieser Erklärungen sind, wenn man den heiligen Namen von bestimmten Formen Krishnas chantet und dann kommt plötzlich in einem See, hoch oben in den Himalayas, kreisrunde Steine mit Chakren und Keulen, die da drin sind, auf dem Teller. Da kann man nicht sagen, da ist irgendein kleiner Nepali, der steht am Ufer und je nachdem, was für eine Form macht, da tut er schnell auf Befehl, zack, die Eingravierung in den Stein machen und dann tut er ein Taschentuch dem Gläubigen vorbinden und dann legt das auf den Teller. Das geht nicht mehr. Da muss man einfach sagen, das ist nicht mehr erklärbar durch materielle Gesetzmäßigkeiten. Es gibt in Muktinath viele solche Sachen. Es gibt zum Beispiel dort eine Flamme, die aus dem Wasser hervorschießt. Haben wir auch gesehen. Es gab drei, jetzt gibt es nur noch zwei. Haben wir auch gesehen. Die hat Brahma dort installiert, um zu zeigen, dass Krishna verehrt mit Feuer, was aus Wasser kommt. Er ist ja der Schöpfer. Er kann solche Sachen machen, solche Elementenverdrehungen. Dieser Devoti, dieser Brahmana, war ein armer Brahmana und hatte jetzt den Shalagram Shila in seiner Box und zog mit einer Schublade den Shalagram Shila hervor, tat es auf die Box und verehrte es mit ein paar Tulasi-Blättern. Und Gopkumar setzte sich dazu und schaute begeistert zu, wie der Brahmana nach und nach eine Zeremonie zum Shalagram Shila machte, eine Verehrung, ein Lichtchen schwenkte und Räucherstäbchen darbrachte. Und nach einer gewissen Zeit, nahm der Brahmana den Shalagram Shila von seinem Altar, tat ihn in die Box, machte die Schublade zu. Halt, sagte Gopkumar, was machst du da? Hare Krishna. Eine Energiekugel musst du von deinen Energiekugeln eine schlucken, Ramgopalin. Dann bist du wach. Das musst du nämlich mitkriegen jetzt. Das ist die Reise. Da darf man nicht schlafen. Gopkumar sah, wie der Shalagram Shila wieder verschwand in der Box und er sagte, halt, du hast gerade Gott verehrt und jetzt tust du ihn in die Box. Ja, sagte der Brahmana, ich bin ein sehr armer Brahmana. Mir sind die Mittel ausgegangen. Das ist alles, was ich dem Herrn bieten kann. Eine kleine
Zeremonie mit Tulsi-Blättern und einer Aratik. Und der Herr nimmt es trotzdem an. Er nimmt auch von dem Ernsten seiner Devotees seine Verehrung an. Und was macht er jetzt in der Box? Ja, er ruht sich aus, sagte der Brahmana. Er schläft dort. Oh, sagte Gopkumar, das kann ich nicht akzeptieren. Mich sehnt es danach, zu sehen, wie Gott in großer Herrlichkeit und mit großem Prunk verehrt wird. Oh, sagte der Brahmana, wenn du so eine Verehrung sehen willst, dann darfst du nicht zu mir kommen. Dann geh nach der Stadt Mathura, wo der König von Mathura einen wunderschönen Tempel errichtet hat. Und in diesem Tempel wird der Herr verehrt mit Musik, mit vielen Opferdarbringungen am Tag, der erlesensten Speisen, mit Theaterspielen und so weiter. Da gehst du am besten hin. Gopkumar war begeistert. Er verließ Vrindavan und ging nach Mathura in diesen wunderschönen Tempel, den ihr heute noch besuchen könnt. Es ist ein alter, traditioneller Tempel, der Dwarkanath-Tempel heißt er. Wenn man reingeht in den Tempel, sieht man noch das Tor, was einst aus Gold war. Und da sind noch Spuren dieses ursprünglichen Tempels da. Es ist ein wunderschöner Tempel. Ich möchte euch direkt bitten, ihn einmal aufzusuchen. Gopkumar ging in diesen Tempel hinein und er sah, wie der Herr verehrt wurde, wie er es sich immer gewünscht hatte. Ständig waren Opferdiener, die wunderschön gekochten Zubereitungen auf den Altar stellten und nach der Opferung wieder abräumten. Ständig waren Tänzerinnen da, die in erlesenen Tanzfiguren den Herrn lobpreisten. Es war eine prachtvolle und prunkvolle Verehrung, so wie sie nicht einmal einem König in dieser Welt zuteil wird. Der König dieses Landes war sehr bemüht, diese Verehrung aufrechtzuerhalten, aber die Zeit wartet auf niemanden. Irgendwann einmal kam seine Zeit, seine Lebenszeit zum Ende. Und als er auf dem Todesbett war und sich die Minister um ihn versammelten, sagte er zu ihnen: Ich weiß, warum ihr gekommen seid, meine Minister. Ihr wollt die Thronnachfolge geklärt haben. Ich habe ja keinen Nachfolger, keinen Sohn. Aber ich habe jemanden gesehen. Jeden Tag kommt er in den Tempel. Er steht schon da vor dem Tempel, bevor überhaupt geöffnet wird. Und abends, wenn die Tempeltore geschlossen werden, ist er der Letzte, der im Tempel noch ist und aus dem Tempel geht. Er lebt ganz einfach. Er sieht aus wie ein Kuhhirtenjunge. Er schläft am Ufer der Yamuna. Ich weiß auch seinen Namen. Der soll der nächste König werden. Und der König mit leuchtenden Augen beschrieb die Herrlichkeiten dieses einen Devotees, der ihm ins Auge gefallen war, der Krishna immer so liebevoll verehrte. Seine Minister ging am nächsten Morgen suchen und sie fanden jemanden, der vor der Tempeltür stand und als erstes reinging, als die Priester sie öffneten. Und sie beobachteten den, wie der in Ekstase tanzte, wie der,